So, Schätzfrage. Wie viele wissenschaftliche Artikel zum Thema Coronavirus wurden publiziert, Stand jetzt?
Was war das letzte Wort?
Wie viele wissenschaftliche Artikel zum Thema Coronavirus wurden publiziert, Stand jetzt, Stand heute?
Die in irgendeiner Art und Weise mit
10.000.
Corona in Zusammenhang stehen.
Genau, also ich berufe mich hier auf die WHO-Datenbank, die alle wissenschaftlichen Arbeiten, sei es publiziert, aber auch Pre-Studies und noch nicht publiziertes Research heranzieht.
Nur Covid-19 oder davor auch die anderen Covid-Arten?
Genau davor auch.
Okay, als würde das jetzt meine Entscheidung
Voll.
besser
Ich
informieren.
habe mir schon
Ich sag
irgendwelche
dann
Sachen aufgeschrieben über,
10.002.
was ist, wenn Boris das fragt oder dies fragt. Das ist so wurscht. Du wirst sowieso
7.000.
daneben liegen. Also
Nee,
gib.
mehr. 15.000.
Jetzt noch von unserem Gast.
Ich gehe noch mehr. Ich sag einfach 16.000.
16.000, okay. Und dann noch als Bonus, wie viele glaubt ihr wurden vor 2020 publiziert zum Thema Coronavirus? Laut
Vier,
WHO-Datenbank.
4.000.
Dreieinhalb.
Dreieinhalb Artikel, okay, Lisa?
Dreitausend.
3.000, okay. Sofal hat 4.000, Boris hat dreieinhalb und Lisa hatte dem 3.000, hast du gesagt, ne? Wunderbar. Antworten sind wie immer gelockt und ich hoffe, ihr erinnert euch brav dran, was ihr gesagt habt. Damit hallo und herzlich willkommen zum Desk Reject Podcast. Eure Hosts sind diesmal
Sofal,
Boris.
Und Sascha. Für diese Folge brechen wir mal wieder aus unserer WU-Bubble aus und holen uns kultur- bzw. geisteswissenschaftliche Expertise ins Boot. Heute dürfen wir wieder einen ganz besonderen Gast in unsere virtuelle Runde begrüßen. Lisa Krammer, Doktorandin der Sprachwissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Lehrende an der Universität Wien, passionierte Wissenschaftsbotschafterin, Teil des Organisationsteams der Podcasterei und selbst äußerst erfolgreiche Podcasterin mit dem Projekt Mundart. Herzlich willkommen, Lisa. Es freut uns auf jeden Fall sehr, dass du hier dabei bist nach kleinen anfangstechnischen Schwierigkeiten. Genau. Und daher mal gleich am Anfang, kannst du dich gerne mal vorstellen für unsere Hörer und alle Lücken füllen, die ich nicht gefüllt habe, beziehungsweise mich korrigieren, wo ich falsche Informationen eben geteilt habe.
Hallo auch von meiner Seite. Danke, dass ich da sein darf. Ja, es gibt nichts zu korrigieren. Du hast das Wesentliche erwähnt.
Wunderbar. Also du bist seit inzwischen 2019 Doktorandin
Also
in Sprachwissenschaft.
seit Juni 2019 habe ich ein Doc-Stipendium an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und kann eben seither wirklich Vollzeit forschen und dann auch später eben lehren. Und das ist eben dieses große Privileg, weil ich wollte zuerst Schule und Dissertation verbinden, weil ich habe Lehramt studiert. Ja, und das funktioniert dann doch nicht so gut, weil man ja doch dann die Abendstunden oder die Wochenenden einfach zu wenig Zeit hat dann für die Forschungstätigkeit. Und das ist jetzt eben mit diesem Vollzeitstipendium möglich.
Okay, sehr
Woher kam
gut.
denn, wenn ich direkt fragen darf, woher kam denn der Drang zur Doktorarbeit oder der Wunsch nach einer Dissertation zusammen gepaart mit dem Lehramt? Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich diese Kombi so höre.
Also dieser Wunsch oder diese Idee, eine Doktorarbeit zu schreiben, war in keinster Weise präsent von Anfang an. Es war dann eher so gegen Ende meines Studiums. Also ich habe im Fach Deutsch meine Diplomarbeit geschrieben und die war in einem ähnlichen Bereich. Also auch da habe ich mich schon beschäftigt mit der Kommunikation an Universitäten. Wie sprechen und Studierende an Universitäten, wie nutzen sie das Variationsspektrum, dass ich es rauskriege, der deutschen Sprache aus? Und dann habe ich mich mal da eingeackert und eine Fragebogenerhebung gestartet und gemerkt, erstens, das ist eine Forschungslücke und zweitens, im Rahmen meiner Dissertation, im Rahmen meiner Diplomarbeit kann ich das alles nicht erarbeiten. Ich kann diese Forschungslücke in keinster Weise füllen. Und ich muss das machen. Ich muss da dranbleiben. Das kann nicht wer anders machen. Und dann kam die Idee, naja, dann muss ich sozusagen ein Doktorat anschließen, um dieses Feld weiter zu beackern.
Und wie ist das dann abgelaufen? So, du hast praktisch, wir drei, die jetzt hier dabei sind, wir sind alle irgendwie reingestolpert in unseren in unseren PhD über auch so eine Universitätsstelle. War das eine bewusste Entscheidung deinerseits zu sagen, du machst das über die ÖAW und warum?
Also grundsätzlich war die Idee, es parallel zu machen, neben den Unterrichten an der Schule. Das hat sich aber dann eben nicht als sehr erfolgreich oder sagen wir so als sehr schwierig erwiesen. Und dann habe ich mich umgesehen an der Uni Wien bezüglich Stellen und es war leider gerade davor, also ein Jahr davor waren welche, aber dann war es wirklich keine Chance, etwas zu bekommen. Und deswegen war dann das Stipendium die einzige Chance, im Rahmen des Stipendiums eben einen Arbeitsvertrag an der ÖAW zu bekommen.
Ist das in deinem Feld, in dem du aktiv bist und forscht, ist das die Norm? Oder ist es eher so die Ausnahme und man ist eigentlich über die Universität dann angestellt, über so eine Mischung aus Lehre und Forschungsstelle?
Also ich würde schon sagen, dass die Mehrheit Prädok-Stellen haben oder bei einem Projekt angestellt sind und sozusagen in diesem wissenschaftlichen Kontext integriert sind. Aber es gibt doch auch einige Studierende und auch die Lehrer, Lehrerinnen sind, also Lehrpersonen, die sozusagen nebenbei ihre Diss schreiben und nicht an der Uni sind.
Okay.
Ich oute mich mal ich weiß wirklich noch nicht mal, was es sein soll. Also nochmal, du hast es schon ein paar Mal verwendet, den Begriff ÖAW, also Österreichische Akademie der Wissenschaft. Ist das Gebäude, ein Forschungsinstitut, ist es quasi nur ein Geldtopf? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, worum es geht.
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Das heißt, es gibt Forschung, Wissenschaft, aber keine Lehre. Aber sonst ist es organisiert eigentlich wie eine Universität, weil es gibt, ich glaube, 25 Forschungsinstitute von A bis Z und die Lehrtätigkeit fällt eben weg.
Okay. Die haben so, jetzt langsam klingelt doch was. Es gibt dann auch alle, also auch naturwissenschaftliche Bereiche, irgendwie Materialwissenschaften in der Physik oder sowas. Also es ist unglaublich breit aufgestellt, oder?
Genau.
Okay, jetzt klingelt es. Na gut, dann kann ich mir besser vorstellen. Und es gibt auch ein Gebäude dazu.
Genau, es gibt mehrere Gebäude, auch nicht nur in Wien, sondern auch in Graz, in Linz. Es sind, glaube ich, mittlerweile über 1.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also es gibt mehrere Gebäude.
Aber fehlt dir manchmal der Kontakt zu einer konkreten Uni oder habe ich es eben eh richtig begriffen? Du unterrichtest auch an der Uni Wien, oder?
Genau, am Institut für Germanistik unterrichte ich und dementsprechend passt das recht gut.
Und das ist aber losgelöst?
Genau, das ist losgelöst von meinem Stipendium, von meinem Vertrag an der ÖAW, hat sich Gott sei Dank zusätzlich diese Lehrtätigkeit ergeben.
Und jetzt, das finde ich das Schöne an unserem Podcast, dass wir einfach aufzeigen, wie viele Wege es gibt, einen PhD zu machen.
Und wie wenig wir uns eigentlich auskennen.
Richtig.
Aber ja, ich muss halt auch klarstellen, ich kannte den ÖAW auch nur über jetzt, dass das irgendwann mal also einfach nur den Namen gehört habe. Aber ich habe da noch nie irgendwie mir Gedanken gemacht, wie das jetzt irgendwie mit Promotion oder generell was damit, wie die jetzt zur Forschung genau beitragen, sage ich jetzt mal. Aus deiner Sicht jetzt, aus der Erfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast, wie siehst du denn mit deiner Stelle jetzt, wie du jetzt promovierst? Du hast schon erwähnt, dir wird halt Freiraum geschaffen, dadurch, dass du nicht lernen musst. Wie siehst du das generell, deine Erfahrung bis jetzt im Vergleich zu jetzt, vielleicht hast du Kontakt mit Prädoks an Universitäten, die dort angestellt sind mit einem längeren Arbeitsvertrag?
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich und es ist schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht genau, wie eure Stellen konkret ausschauen, denn es ist, glaube ich, auch ganz stark von der Betreuung abhängig. in meinem Fall ist es eben durch das Stipendium, würde ich sagen, maximale Freiheit. Mhm. Ich bin keinem Projekt zugeordnet, nur meinem eigenen. Natürlich bin ich kleineren Projekten, da bin ich auch dabei, da mische ich auch ein bisschen mit, aber am Ende dieser 3 Jahre muss die DIS fertig sein und alles andere ist sozusagen sekundär. Und mhm. das ist, glaube ich, Segen und Fluch zugleich, weil einerseits, ja, ich bin meine eigene Chefin und ich kann mir alles sehr, sehr frei einteilen, egal ob ich jetzt nachts oder tags arbeite. Aber diese große Freiheit, ja, braucht natürlich ein großes Maß an Disziplin. Und man muss sich doch die meisten Deadlines selbst legen und auch einhalten. Mhm. Und ja, und seit dieser Pandemie ist es eben, ja, wieder ein bisschen ins Wanken geraten. Man hat sich wieder im Homeoffice neu organisieren müssen. Das habe ich einfach sehr geschätzt, weil ich als Stipendiatin doch in einen Forschungsbereich eingegliedert war. Ich hatte meine Bürokollegen, Kolleginnen, ich hatte den Austausch. Ja, und jetzt im Homeoffice, ja, fällt das halt wieder größtenteils weg und diese Work-Life-Balance ist wieder etwas durcheinander.
Okay, das heißt, du hattest dann schon, weil das wäre eben meine nächste Frage gewesen, weil das so die wenige Idee, die ich jetzt habe von so Stipendieneinrichtungen, wäre gewesen, dass man halt mehr Freiheit hat, aber dann auch gleichzeitig halt mehr losgelöst ist von so einem Umfeld von Kollegen. Aber du hast schon im Normalfall, wenn jetzt nicht gerade eine globale Pandemie ist, hast du einfach generell auch, bist du vor Ort in einem der bereits erwähnten Gebäude mit Kollegen im Austausch regelmäßig.
Genau, weil es gibt 2 Arten, ein Stipendium anzunehmen. Entweder als freie Selbstständige, das heißt, man sitzt einfach zu Hause und bekommt das Geld überwiesen, oder eben im Rahmen eines Arbeitsvertrags an der ÖRW und dann eben als, also ich bin so angestellt wie eine Mitarbeiterin eben und bin dann auch einem Forschungsbereich, einem Institut, einer Abteilung zugeordnet, die genau zu meinem Gebiet passt. Also das ist Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage. Mhm. Und da bin ich eingegliedert und das passt sehr gut, weil die beschäftigen sich auch mit der Variation innerhalb der Sprache, mit den verschiedenen sprachlichen Varietäten. Digitale Geisteswissenschaften wird immer mehr Thema. Mhm. Also da ist es sehr gut, als Nachwuchs hier wirklich anknüpfen zu können und eben auch Kollegen und Kolleginnen um Rat fragen zu können.
Mhm. Und das, du hast einen 3-Jahres-Vertrag dann wahrscheinlich, oder?
Genau, ich habe das Stipendium für 3 Jahre bekommen. 3 ist das Maximale, was geht.
Und ich meine, also mich würde dann auch mal interessieren, vielleicht ein bisschen konkreter, an was genau du dann forschst und wie du das dann halt in diesen 3 Jahren praktisch vielleicht vorhast oder weißt, wie du es umsetzen wirst.
Und dazu muss man sagen, ich glaube, es ist umgelegt jetzt wie eine Prädokstelle. Also das heißt, ich bekomme genauso viel, 30 Stunden und dasselbe Gehalt wie ihr, sozusagen. Mhm.
Boris, du wolltest gerade was sagen, aber Sascha hatte einfach das lautere
Mikrofon. Genau, das war die Frage. Also es ging darum, wie viel es ist. Sonst werde ich noch zu neidisch und orientiere mich noch um. Weil die Freiheit doch sehr verlockend klingt. Ich kann verstehen, dass es schwierig ist, es sich zu strukturieren, aber ja, es ist halt so ein Double-Edged Sword, wie so häufig, dass man sich immer das andere wünscht, was man gerade nicht hat. Aber ich glaube, Sascha wollte gerade noch ein besseres Verständnis für deine Forschungsthematik bekommen. Mich würde es auch interessieren. Ich würde vielleicht das kurz, weil es für mich auch ein Thema ist, weil beispielsweise meine Herkunft nicht aus Österreich auch immer sehr offensichtlich ist über die Sprache an der Universität. Und ich habe häufig das Gefühl, das ist ein super interessantes Thema und hat bei mir sofort Anklang gefunden, weil es was ist, was jeder von uns persönlich erlebt. Ich weiß, selbst wenn man aus Wien kommt, kommt man halt aus Wien, das wird dann auch direkt gehört. Also ich fände es einfach interessant, ein bisschen zu hören, was so erste Ergebnisse bei dir waren oder was dich motiviert hat oder was so Themen sind, die sich danach aufgespannt haben, als du dich mehr damit beschäftigt hast.
Also grundsätzlich hat mich der Bereich Kommunikation in Institutionen sehr interessiert, weil sei es jetzt die Schule, ist schon ein sehr, sehr gut beforschtes Feld. Oder auch im Bereich der Gastronomie gibt es schon Studien. Aber die Universität, dieser tertiäre Bildungsbereich, war zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe, noch wirklich eine absolute Forschungslücke in Österreich. Mhm. Und gleichermaßen hat mich fasziniert, dass in der Gesellschaft es dieses weit verbreitete Bild gibt, die Uni, ein gewisser öffentlicher Ort, an dem viele Personen zusammenkommen, aber an dem homogen, standardsprachlich interagiert wird. Mhm. Mhm. So ein bisschen auch dieses Elfenbeinturm der Wissenschaften. Mhm. Also da schwingt ganz, ganz viel mit. Und natürlich ganz bewusst, wie bei allem, Stereotypisierungen, Ideologien. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe selbst in meinem Studium bemerkt, na ja, natürlich ist Standarddeutsch, Hochdeutsch ganz relevant in bestimmten Kontexten. Aber gleichermaßen ist in bestimmten Kontexten, Situationen, in Gesprächen mit bestimmten Personen sind auch andere Sprechweisen präsent und diese sind auch angemessen.
Also Didis Dialekt ist an der Grenze zu angemessen.
Die armen Kärntner.
Genau, zwischen Dialekt und Standarddeutsch ist es ein Kontinuum und dazwischen ist alles möglich.
Aber was sind dann andere Kontexte, die du dir angeschaut hast, Studierende untereinander? Oder
genau,
Studierende,
ich habe mir alle Kontexte der Lehre angeschaut. Das heißt, sei es jetzt in unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen, sei es jetzt Situationstypen wie Vortrag, Gruppenarbeit, Gespräche während der Lehrveranstaltung, nach der Lehrveranstaltung, in der Sprechstunde und bei einer mündlichen Prüfung.
Und was für Auswirkungen hat das dann? Also, in Managementforschung ist ja immer eine der Fragen, was für Implikationen hat dann die Forschung? Ich weiß nicht, ob man sich die Frage auch in eurem Feld stellt.
Was ist der Impact der Forschung?
Ja, ja. Genau.
Das Spannende ist, dass ich das an den 5 größten Universitäten in Wien mache. Das heißt, ich habe mir jeweils eine Studienrichtung ausgewählt. An der WU ist es zum Beispiel Wirtschaftsrecht geworden. Und sonst habe ich noch Politikwissenschaft, Architektur, Umwelt-, Bio- und Ressourcenmanagement und Humanmedizin. Diese Studienrichtungen, diese Studierenden habe ich befragt im Rahmen eines Online-Fragebogens. Und anhand dieser Ergebnisse, die ich gerade auswerte, zeigen sich dann eben ganz klar gewisse Parallelen, aber auch gewisse Unterschiede in unterschiedlichen Situationen. Und es zeigt eben auch so ein bisschen dieses Bewusstsein für diese innere Mehrsprachigkeit, heißt es in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft, dass man halt eben innerhalb einer Sprache mehrsprachig sein kann. Und es ist wirklich Grundlagenforschung sozusagen in diesem Bereich und es soll einfach das Bewusstsein schärfen, dass in unterschiedlichen Kontexten anders gesprochen wird, dass die Studierenden das auch wahrnehmen und auch die Lehrenden. Und dass das per se jetzt natürlich mit einer Bewertung einhergeht. Also auch die Studierenden in meiner Erhebung haben dann ihre eigene Sprechweise und die Sprechweise an der Uni generell bewertet. Und das ist aber eben das Spannende für mich zu schauen, in welchen Kontexten wird es wie bewertet und warum.
Gibt's, bevor wir in die Bewertung noch stärker reingehen, würde mich interessieren, ob es eindeutige Unterschiede zwischen den Universitäten gibt, also beispielsweise TU versus Wirtschaftsuniversität. Gibt's da einen Hang zu mehr oder weniger Dialekt-Usage, sag ich mal?
Also man muss dazu sagen, in meiner Diplomarbeit habe ich befragt, ganz bewusst Germanistik-Studierende, die ja schon einmal speziell sind, weil die natürlich einen Sprachenfokus im Studium haben. Dann habe ich befragt Personen, die an der TU studieren und Humanmedizinstudierende. Und da konnte man jetzt ganz grob gesagt schon sehen, dass an der TU es recht locker und leger war und dementsprechend auch weniger standardnah in manchen Kontexten. Aber was auch ganz stark deutlich ist, dass die Herkunft der Studierenden, also je nachdem aus welchem Bundesland in Österreich oder wenn sie zum Beispiel nicht in Österreich geboren sind, ist das ganz klar. Muttersprache, Erstsprache, Deutsch, ja, nein. Also das spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Und deswegen trenne ich da auch in Österreich geboren, Erstsprache, Deutsch und nicht, weil es sonst natürlich schwierig ist zu differenzieren. Also alle Studierenden durften den Fragebogen ausfüllen, aber dann wird natürlich sortiert und differenziert.
Okay. Und der Kontext österreichisches Deutsch versus Deutschlanddeutsch, hast du dir das näher angeschaut? Spielt das eine Rolle?
Nein, also das wäre ein eigenes Thema, österreichisches Deutsch, mhm. bundesdeutsches Deutsch. Also diese unterschiedlichen Varianten der Standardsprache, das wäre ein mhm. eigenes Thema. Mich interessiert die Variation eben zwischen Dialekt und Standarddeutsch. Und das Standarddeutsch mhm. ist jetzt nicht das österreichische Standarddeutsch, sondern ganz allgemein, da gibt es eine kurze Definition, wie ich Standarddeutsch definiere, einfach die weit verbreiteste Sprechweise, die auch in Fernsehen und Radio gesprochen wird mhm. und von allen weitgehend verstanden wird.
Mhm. Aber ich denke jetzt mal, ich versuche das mal auf mich zu beziehen. Ich meine, ich komme aus Hamburg. Und andere Leute würden mir schon sagen, dass ich einen Dialekt habe, vielleicht einen Hamburger Dialekt, der leicht ist, vielleicht mit vietnamesischen Wurzeln auch reingemischt irgendwie. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich meinen Dialekt dann beschreiben würde oder mhm. ob ich überhaupt einen habe.
Ja, aber also, ist ich meine, ich
finde, auf jeden Fall zum Reflektieren an.
Das kommt doch auch gleich schön raus, dass wenn eben Boris oder Sofa teilweise sagen, so ist es jetzt und so. Also, österreichisches Deutsch. Ich glaube, wir als Österreicher würden auch, also ich spreche auch kein österreichisches, ich spreche, wenn, dann oberösterreichisch. Ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, das ist österreichisch. Wohingegen, als Österreicher, würde ich mal alle schönen Topf werfen, die aus Deutschland kommen und sagen, ja, offensichtlich Deutsch ist Deutsch. Ich könnte es nicht, also bei gewissen Sachen wie, keine Ahnung, Sächsisch oder Plattdeutsch oder was richtig krass ist, dann würde ich vielleicht sagen, okay, das ist nochmal besonders Deutsch oder besonders komisches Deutsch. Aber ja, das sieht man irgendwie schon, dass es gibt gar, finde ich, weiß nicht, du bist, ja. Weißt du, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das ist klassisches österreichisches Deutsch.
Ich merke es auch nur, wenn ich in Österreich bin, sage ich Hallo und man weiß direkt Piefke, Deutsch. und ich habe nur Hallo gesagt. Und wenn ich halt zurück nach Hamburg komme in meine Familie, dann ist so, was redest du denn da? Dann wienerische ich anscheinend. Also dann habe ich diesen österreichischen Dialekt. Aber es ist irgendwie eine Mischung. Und ich habe auch mal, es gibt ja so einen online so einen Sprachtest, wo man so ein bisschen angeben kann, wie man bestimmte Dinge bezeichnen würde. Und aufgrund dieses Tests, der ziemlich gut funktioniert bei Freunden, spuckt er dir aus, von wo dein Deutsch kommt. Also und das ist Deutsch, also Bundesdeutsch, österreichisches Deutsch und Schweizerdeutsch auch ein bisschen. Und das ist ziemlich präzise, aber bei mir wusste er gar nicht, woher ich komme. Also ja, ich bin wirklich irgendwie...
Du bist ein sprachliches Chamäleon, das ist...
Ja,
404
ein
Era.
Verwirrtes Chamäleon.
Weil Sofa das angesprochen hat, wo beginnt Dialekt, wo hört Dialekt auf, deswegen war das in meinem Fragebogen eine Skala. Also es war eben nicht zu ankreuzen, sondern es war Dialekt und dann der laienlinguistische Begriff Hochdeutsch, weil Hochdeutsch ist in der Gesellschaft mehr verbreitet als Standarddeutsch. Und dann gab es da ein Kontinuum oder sagen wir so ein scheinbares Kontinuum. Und die Studierenden konnten ankreuzen, wo sie sich selbst verorten würden.
Hast du dir da mal angeschaut, inwieweit diese Selbsteinschätzung auch mit einer Experteneinschätzung einhergeht? Weil ich kenne einige, wo ich eine andere Einschätzung habe als die erwartete Selbsteinschätzung.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Selbsteinschätzung. Also es ist Spracheinstellungsforschung, so heißt dieser Bereich in meinem Gebiet. Das heißt, das sind wirklich Einstellungen, Meinungen zu deinem Sprachgebrauch, zu dem eigenen Sprachgebrauch. Okay. Und das muss man mitbedenken. Und es wäre sehr schön, wenn ich die Zeit hätte und wenn die Pandemie nicht wäre, dass ich Tonaufnahmen machen könnte. Das ist schon grundsätzlich ganz, ganz schwierig und in Zeiten der Pandemie noch schwieriger, weil wir ja nicht im Hörsaal, weil wir nicht in den Seminarräumen sind. Aber ansonsten hatte ich immer so im Hinterkopf, und auch wenn es nur ganz kurz ist, ich möchte es einmal rechtlich schaffen, dass ich irgendwie es schaffe, in einer Lehrveranstaltung Aufnahmen machen darf, die genehmigt sind von allen Anwesenden, und dann nur ein Stück zu transkribieren und so, um zu zeigen, so wäre es, wenn man jetzt unter Anführungszeichen objektive Sprachdaten hat und diese dann den Einstellungsdaten gegenüberstellt. Das ist dann dieses klassische Mixed Methods Design, dass man sowohl objektive als auch subjektive Sprachdaten hat und diese dann eben miteinander vergleicht bzw. in Beziehung setzt.
Aber ist das jetzt nicht möglich im Online? Sorry. Ist das jetzt möglich im Online-Setting? Also da wäre es ja eigentlich leicht, dass du dich zuschaltest.
Genau, genau. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber das Problem ist, dass ich ja meine Daten vor der Pandemie erhoben habe. Das heißt, ich war wirklich Ende 2019 mit meiner Datenerhebung fertig. Und das war ein normaler, analoger Kontext. Und diesen digitalen Kontext, den muss man mitbedenken. Also ich könnte jetzt schon Aufnahmen machen und es wäre, wie Sofal sagt, viel einfacher, weil, oder vielleicht, ich gehe davon aus, dass es einfacher ist, obwohl datenschutzrechtlich sicher da jetzt auch einiges tut im Bereich der digitalen Lehre. Aber es ist ein digitaler Kontext und den muss man wieder völlig neu mitbedenken und kann ich eigentlich nicht mit meinen Daten zusammenschmeißen.
Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, würde mich eigentlich eh schon interessieren, vielleicht so ein bisschen so ein Schwenk aus jetzt der Spezifik auch, weil mich das wirklich auch sehr interessiert. Generell jetzt in deiner Zeit als Doktorandin, du hast bereits erwähnt, das große Problem, das wir alle irgendwie gerade haben mit Covid, aber so aus deiner Erfahrung, was waren denn eben vielleicht noch so weitere Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich vor Probleme gestellt hast, die du gar nicht so erwartet hast in deiner Zeit als Doktorandin?
Da gibt es so viel. Ich glaube, es ist so umfangreich. Also ich hätte es mir nicht so umfangreich vorgestellt. Also es war natürlich von Anfang an klar, ich schreibe eine Monografie, die vielleicht so maximal 300 Seiten hat. Das ist dann dieses finale Werk. Es war klar, dass ich empirisch erhebe, Fragebogen und Interviews. Okay. Und dann beginnt man so und dann kommen noch so viele andere Dinge dazu. Dann kamen plötzlich Konferenzen. Aber das war cool, denn da lernt man sich zu präsentieren, man lernt Netzwerken, man lernt, wie wichtig die Kaffeepausen sind und das Conference-Dinner. Das war aufregend und spannend und man bereist auch ja neue Länder. Dann kamen plötzlich die Publikationen, die hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Dass man so nach und nach draufkommt, naja, diese Dissertation ist dann irgendwann fertig, aber ich möchte schon vorab mich am wissenschaftlichen Markt sozusagen, am Marktplatz mich bewerben und zeigen, hey, schaut's mal, ich schreibe da darüber und das bin ich. Es kennt mich zwar noch niemand, aber ihr werdet mich kennenlernen und das mache ich mal so. Und dann kommen eben diese Publikationen, die auch wichtig sind, aber auch sehr viel Zeit rauben, denn das ist Zeit, die dir beim Schreiben deiner Monografie fehlt. Ja, Publikationen, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das waren die wesentlichen Dinge. Und die Lehre, die bei mir 2019 dann auch hinzugekommen ist, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil es, ihr wisst es selbst, auch dann im weiteren Bewerbungsprozess, sofern man in der Wissenschaft bleiben möchte, ist die Lehre ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, Lehrerfahrung zu haben. Und das hat mir an sich sehr gefallen, weil ich ja Lehramt studiert habe und ich muss fast sagen, dass mir das Unterrichten an der Uni noch ein Stückchen besser gefällt als an der Schule, weil eben so eine große Eigenständigkeit da ist, die einfach sehr, 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 wie soll ich sagen, ja, sehr hilfreich ist in gewissen Belangen. Aber die Lehre frisst auch sehr viel Zeit.
Möchtest du zurück an die Schule langfristig oder möchtest du im Uni-Kontext bleiben? Was ist dein Plan?
Die Frage kommt witzigerweise immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Und also aktuell ist die Schule relativ weit weg.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber ich finde, um daran auch anzuschließen, ich meine, das ist halt auch, das zeigt halt auch ähnlich wie bei unserem letzten Gast, der in einem Feld promoviert, der relativ jetzt fachbereichsmäßig ziemlich fern von uns ist, aber auch hier wieder grundlegenden Probleme und Sorgen, die man hat, sind durch die Leute, mit denen wir gesprochen haben, ob im Podcast oder nicht, dieselben. Also man lernt irgendwie on the go Sachen, die eigentlich im Moment, wo man es lernt, finde ich auch ein bisschen, für mich war es auch immer ein bisschen peinlich, mir einzugestehen, beispielsweise, dass ich über Publikationen und Konferenzen vorher eine null Ahnung hatte. Also erstens den Stellenwert und zweitens, wie das funktioniert. Und aber dann eben auch gleichzeitig, wir haben auch dieselben Fragen, die wir uns stellen. dies mit den Konferenzen, wo bewerben, wann, wie, das dann Publikation, wie, wann, wie viel. Bei mir persönlich haben wir kurz mal selber gesprochen, außerhalb, Lise, das so Monographie zum Beispiel bei mir, erst wie du es erwähnt hast, ehrlich gesagt, ist mir dann wieder mal so ein Gedanke geschossen, oh je, ich muss die Monographie auch noch schreiben. Ja, ich finde schon faszinierend, dass das total ähnlich ist bei allen.
Ja, ich glaube auch die Sorgen, die Nöte, die Zweifel, aber auch die Erfolge, die kleinen Erfolge, die man im Rahmen dieses großen Projekts hat, sind wirklich ähnlich. Also ich würde auch sagen, auch in den Naturwissenschaften, auch wenn da manche Dinge anders ablaufen und anders sind, aber wir teilen alle dieselben Probleme und Herausforderungen.
Ja.
Ich frage mich, ob ich diesen PhD angefangen hätte, würde ich die ganzen Probleme kennen? Hätte ich mich gut genug im Vorhinein informiert, was PhD eigentlich heißt? Ich glaube, ich brauchte diese Naivität ein bisschen, um einfach ins kalte Wasser zu springen. Aber so wie du sagst, also es gibt ja auch die großen, schönen Momente, wo man über sich hinauswächst, wie man es noch nie gemacht hat, um jetzt das mal sehr romantisch darzustellen. aber ja, ich glaube, hätte ich das alles gewusst, weiß ich gar nicht, ob ich mein PhD angefangen hätte.
Ja, es ist so ein bisschen so ein Schutzmechanismus irgendwie, glaube ich auch, dass man, vielleicht ist das eine riesengroße Verschwörung, dass diese Informationen nicht geteilt werden, weil irgendwann hat man rausgefunden, wenn die zu viel zu früh wissen, fangen die erst gar nicht an. Wenn die zu viel Informationen drüber haben, was das alles beinhaltet, dann gehen uns die billigen Lehrkräfte aus.
Ich wollte gerade sagen, möchtest du damit etwa unterstellen, dass Universitäten PhD-Studierende ausnutzen?
Nein, natürlich nicht. This podcast brought to you by WU.
Ja, aber ich glaube, man wächst auch mit den Herausforderungen. Also das kommt ja alles nach und nach, auch wie ich es vorhin erwähnt habe. Am Anfang hast du mal dein Projekt und dann bleibt ja auch Zeit, oder? Seid doch ehrlich. Also ihr macht ja auch allerlei möglichen Dinge dazwischen, weil nur die DIS, das füllt uns doch nicht aus. Wir brauchen auch andere kleine Side-Projects, wir brauchen unseren Podcast, wir müssen Wissenschaftskommunikation betreiben. Und dann ist es halt plötzlich, dann sind es halt ein paar Baustellen und dann muss man halt alles zu Ende bringen. Und ich glaube, es gibt einen Satz, den ich letztens bei so einem, wie hat sich das gemacht? Wissenschaftscoaching hat es geheißen. Und ich hasse den Satz und ich hasse ihn so sehr, aber er ist so wahrhaftig ehrlich und gut. Die beste Diss ist eine abgeschlossene Diss.
Ja.
Und es ist so banal, aber es stimmt. Es ist wirklich unterm Strich, am Ende des Tages, am Ende dieser Jahre muss die Diss fertig sein.
Ich habe auch so.
Da gibt es auch den Witz. Darf ich den Witz erzählen? Ich weiß nicht, ob er witzig ist. Wenn meine Mama ihn erzählt, ist er bestimmt witzig. wie nennt man bei einer Graduation die Person, die am schlechtesten abgeschnitten hat?
Doktor?
Doktor.
Ja, es ist so. Gibt okay, ja auch
ich bin
so
nicht gut im Witz
erzählen. Gibt es ja auch irgendwie, dass man sich das eingestehen muss, dass die, egal was du machst, dass das Schlimmste oder Schwächste, was du jemals produzieren wirst, wenn du in der Wissenschaft bleibst, ist halt deine Dissertation. Und wenn du dich damit halt anfreunden kannst, dass das Ding halt einfach ein Werk der Peinlichkeit ist, abgesehen, du bist jetzt irgendwie dass du bist irgendwie ein Genie und dass du machst deine Dissertation, weil dein Supervisor dir gesagt hat, du stößt auf eine neue Relativitätstheorie, dann 99% der Fälle ist halt die Dissertation einfach ein mehrseitiges Denkmal von Fehlern und
Ich würde zumindest auch sagen, die Diss ist ja schon Progress, oder? Also man sollte schon sowohl persönlich, dass man das Gefühl hat, wenn man die Diss 3 Jahre später liest, dass man an bestimmten Stellen nochmal was anders gemacht hätte. Ich glaube, der Progress sollte da sein. Und der Progress sollte da sein, dass man die Diss am Ende seiner Zeit hat schreiben können, am Anfang nicht. Also man hat sich dorthin entwickelt. Das
ja, sowieso. Ja.
Und ich glaube, unter der Betrachtung, es ist schon okay. Es ist halt ein Stepping Stone oder vielleicht auch der erste. auf dem Weg in eine akademische Karriere. Und unter der Betrachtung sollte sie halt auch sein. Und danach ist es halt leider auch das Aushängeschild. Von daher, so scheiße darf es dann auch wieder auch nicht sein.
Ja, und das, also ich finde auch, es stimmt schon, in der wissenschaftlichen Welt ist deine Diss deine Eintrittspforte. Und dann geht es erst so richtig los. Aber ich
würde.
Aber ich würde schon noch sagen, dass eine Diss zeigt auch, dass du ja Projektmanagerin bist. Also das erfordert ja, schon
richtig schlechter Projektmanager. Bin ich, ja? Das habe ich auf jeden Fall schon gelernt.
Nein, was mir auch gar nicht so klar war, war, ja, diese Diss ist diese Eintrittskarte in die wissenschaftliche Welt und deswegen muss man eigentlich auch sein Thema weise wählen. Ja. Weil es ist eben nur die Eintrittskarte zu entweder Disneyland oder Aquapark. Wie heißen die ganzen?
Shitty Disneyland.
Genau, oder?
Aber Lisa, hast du deine Wahl mal bereut? Also du bist jetzt erst 2019, das sind jetzt 2 Jahre. Hast du schon mal gedacht, okay, hätte ich lieber mal was anderes gemacht? Ein anderes Thema oder vielleicht sogar ein anderes Feld?
Nein.
Sie schüttelt den Kopf.
Nein, in keinster Weise. Weil wenn ich glaube, ich habe auch ein paar Side-Projects, Nebenprojekte, in denen ich mich dann in der Hinsicht austobe, was meine Diss nicht bieten kann. Oder ihr kennt das sicher, wenn man gerade bei einem zarten Teil ist bei der Diss, dann flüchte ich mich eben in ein anderes kleines Projekt oder in meinem Podcast und prokrastiniere halt schön vor mich hin. Aber es ist halt eine Art, damit umzugehen. Nicht die beste, aber ich glaube, das ist das Schöne an der Wissenschaft, dass man ja so vielfältig sein kann.
Ist der Podcast aus Prokrastination, das ist vietnamesischer Dialekt für Prokrastination, entstanden?
Nein, der Podcast war tatsächlich ein Weg zurück in den Journalismus, den ich lange gesucht habe und dann gefunden und Gott sei Dank gewagt habe.
Und kannst du da ein bisschen erzählen? Also du lädst da verschiedene Gäste ein zu dir.
Genau. Monatlich versuche ich das hinzukriegen. So gut es geht.
We feel you.
Und versuche, genau, sprachwissenschaftliche Themen mit den persönlichen Lebenswelten meiner Gäste zu verknüpfen.
Und wie wählst du da so die Gäste aus?
Je diverser, desto besser. Das heißt, mittlerweile, ja, gibt's meinen Podcast schon seit Juni 2018. Das ist jetzt schon recht lang. Aber es gibt immer noch Bereiche, in denen ich noch nicht vorgedrungen bin. Also auch wenn ich jetzt schon hatte Würstelstand, Fußballplatz, Gastronomie, Dolmetschen, Übersetzen, Therapiekontext. Also das hatte ich schon alles. Baustelle zum Beispiel. Also eigentlich alle Lebensbereiche, die ihr euch vorstellen könnt. Denn Sprache ist omnipräsent und ich glaube, deswegen gehen mir auch nie die Ideen aus.
Also ich kann da nur die Folge mit dem unumstrittenen weltweiten Fußballgott empfehlen. Das muss man sich mal angehört haben, finde ich großartig. Was mich dann auch noch interessiert hätte, wäre eben, also eigentlich guter Anschluss so ans Podcast nehmen, das ist so etwas, was du, ich meine, schon vorher angefangen hast, aber dann wahrscheinlich im Laufe deines promovierenden Prozesses noch immer mehr vertieft hast und dadurch auch irgendwie Fähigkeiten dir angeeignet hast. Was waren denn vielleicht noch so positive Entwicklungen, die du jetzt so aus deiner Doktoratszeit mitnehmen würdest, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind wie Survey-Technik gelernt oder Schreiben verbessert?
Ja, ich glaube, es sind unterm Strich, das ist jetzt kitschig, aber es sind irgendwie die Menschen und die Begegnungen, die du hast. Denn einerseits ist es beim Podcast, was ich so geschätzt habe, denn ohne den Podcast würde ich jetzt nicht mit Herbert Prohaska sprechen können über meine Leidenschaft. Dementsprechend ist es natürlich sehr vorteilhaft. Aber der Podcast hilft mir halt einerseits auch, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, was immer wichtiger wird, so als diese Third Mission zwischen Forschung, Lehre, jetzt eben auch diese Wissenschaftskommunikation, was ich auch sehr, sehr wichtig und spannend finde. Und andererseits hilft er mir auch, ja, irgendwie anders über manche Dinge nachzudenken eben. Mhm. Denn wenn ich meine Dis schreibe, wenn ich auf Konferenzen bin, dann kommuniziere ich anders, so mit Fachpublikum. Und im Podcast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute, manche meinen, ich bin im Podcast Lisa Krammer, ich bin Privatperson. Bin ich nicht. Ich bin immer noch beruflich sozusagen. Also ich bin immer noch Sprachwissenschaftlerin. Ich bin nicht privat. Aber trotzdem muss ich anders kommunizieren, muss ich anders vermitteln. Und das lehrt mir eben der Podcast oder hilft mir eben. Das ist der eine Aspekt, der eben noch mit dem Podcast verknüpft ist. Und ansonsten finde ich, dass ich mittlerweile schon sagen kann, dass dieser ganze Lebensabschnitt, Doktorat, dass man mit der Zeit, ja, oder so wie Sofferlach erwähnt hat, mit großen, ja, zum Teil utopischen Vorstellungen, ich glaube, die braucht man auch am Anfang, sonst macht man es nicht. Und dann hat man diese Momente, wo man Visionen hat und Impulse, Ideen und alles umreißen möchte. Und dann, ja, gibt es halt die Momente, wo sie nichts ausgeht. Aber was mich diese Zeit immer gelehrt hat, ist, dass man einerseits viel Mut braucht und immer wieder neuen Mut fassen muss. Also das sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen von dieser journalistischen Welt mitnehmen. Also ich weiß, im Rahmen meiner ORF-Praktika und ORF-Karriere hat mir ein Kollege zu mir gesagt, nix scheißen, scheiß da nix. Und das braucht man in der Wissenschaft, ganz ehrlich, das braucht man auch in der Wissenschaft. Gerade wir Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, brauchen schon eine gewisse Elefantenhaut.
Ja.
Und wir brauchen gute Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen. Also gerade jetzt dann schön langsam, auch wenn es, also mittendrin, aber auch wenn es dann dem Ende zugeht, ich glaube, man braucht wirklich, sei es jetzt Freunde, Freundinnen, Bekannte, aber auch innerhalb der Wissenschaft ein gutes Netzwerk und auch die Betreuung ist da ganz, ganz wesentlich.
Ja. Ja, kann ich, resoniert alles sehr stark bei mir zumindest und war auch teilweise eben, wie gesagt, also das mit der Resilienz der Elefantenhaut ist auch immer wieder etwas, was glaube ich auch, was schmerzhaft ist, erstmal zu bekommen, aber dann wahrscheinlich, selbst wenn man jetzt irgendwie komplett in seinem Projekt scheitern sollte, was wir hoffentlich nicht werden, aber man hat trotzdem im Normalfall eben ein bisschen an Hornhaut, an Resilienz gewonnen, was man dann erst im Nachhinein, glaube ich, wirklich so richtig realisiert.
Wow, was Positives aus Saschas Mund.
jetzt wo die Kamera aus ist.
Sehr schlimm sein. Aber Lisa, wie gehst du damit um, wenn dann doch mal was durch die Elefantenhaut durchgeht oder an eine Stelle trifft, wo noch keine vorhanden ist?
Ja, dann?
Alkohol.
Schokolade. Der erste Griff zur Schokolade. Nein, natürlich. Ein Paper rejected, abgelehnt. Konferenzbeitrag abgelehnt. Dann, ja, ist das natürlich sehr zart und dann wird geschimpft und dann ärgert man sich natürlich, aber dann kämpft man sich natürlich wieder durch und setzt sich nochmal hin und holt Feedback ein, holt sich Unterstützung. Ich glaube, das ist es auch, dass man wirklich das Umfeld oder auch gerade Betreuer, Betreuerin, die sind dazu da, uns zu helfen und zu unterstützen. Und das habe ich auch erst nach und nach gelernt. Ja, ich kann meinen Betreuer fragen, ich kann den alles fragen, ich kann den nerven und der möchte genervt werden. Also natürlich hat er nicht dies eine gewisse Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, aber wir dürfen schon um Hilfe fragen. Das müssen wir aber auch machen. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ihr euch eingesteht, okay, da lasse ich jetzt wen drüber lesen oder okay, da hole ich mir eine zweite Meinung, das mache ich jetzt nicht allein.
Ja, das...
Dafür müsste ich erstmal was schreiben, aber nee, Spaß.
Aber das finde ich auch, das stimmt halt. Viele dieser, wie du erwähnt hast, viele dieser Abweisungen, viele dieser negativen Feedbacks haben mir erstmal den Ansporn gegeben, zu überlegen, naja, wer könnte denn helfen und dann halt auch die Realisation zu bekommen, eben A, der Supervisor ist 99% der Zeit, sollte er zumindest hilfreich sein, aber zumindest bei uns und bei den Leuten, wo ich mich dann auch gemeldet habe, die Community da draußen an Wissenschaftlern, die es halt geschafft hat, unter Anführungszeichen, sind im Regelfall extrem hilfreich. Und ich glaube, das kommt dann auch davon, dass sie selber alle unseren Weg durchgemacht haben und selber halt wissen, wie schwer der Anfang war. Und da eben, wie du gemeint hast, diese Scheiß-da-nix-Mentalität und einfach mal der Koryphäe in deinem Feld schreiben oder auf einer Konferenz einfach hingehen und wirklich diesen Mut zur Verletzbarkeit und zu dumm zu wirken, einfach anzunehmen und den einfach zu fragen, zahlt sich meistens aus. Also diese Angst, dass du dann irgendwie ausgelacht wirst oder dass du dir dann irgendwelche Türen zuschlägst damit, weil du dumm wirkst oder was nicht verstehst, das passiert meistens nicht. Also da holt man sich meistens wirklich genau das, was man gebraucht hat, um diesen riesigen Schritt vorwärts zu machen. Das habe ich auf einer Konferenz gehört, was mir halt super geholfen hat. Irgend so ein Genie in meinen Augen, der halt dann, wie auch gefragt worden ist, was der beste Tipp, den er hat. Da habe ich auch sicher schon im Podcast erwähnt, dann ist er: Glaub niemals, dass du dich irgendwann mal nicht mehr dumm fühlen wirst.
Okay, süß.
Aufbauende Worte von Sascha.
Nee, ich finde das schon aufbauend zu wissen.
Nein, ich finde es auch aufbauend.
Ich finde das super aufbauend, dass so große Leute einfach, wenn du das akzeptierst wirklich, dass es nicht diesen Punkt gibt, wo du dann halt alles anguckst und sofort verstehst oder diese Illusion irgendwie mit dir trägst, ja, irgendwann habe ich es geschafft, irgendwann verstehe ich alles und irgendwann bin ich an dem Punkt, da wird sich alles von selber schreiben, weil ich halt so ein schlauer Typ bin. Und umso schneller du das ablegst und dich einfach damit abfindest, dass Forschung halt jedes Mal schwierig ist, ob du jetzt PhD bist oder wirklich das Tier in deinem Feld. Es wird jedes Mal, wenn du halt wirklich versuchst, Forschung im Sinne von neue Sachen entdecken, betreibst, wirst du dich halt fühlen, wie als verstehst du es nicht. Und an diesen Punkt kommen, wo du halt denkst, boah, verdammt, ich verstehe das nicht. Und fand ich persönlich aufbauend.
Ja. Ich mache so einen 365-Tage-Sprüche-Kalender mit dir.
Habt ihr auch, Lisa, noch eine Frage, die ihr jetzt noch loswerden wollt, bevor wir in die Schätzfrageauflösung kommen?
Ich glaube, abschließend, wäre es nur ganz kurz erwähnenswert oder ein schönes Ende, wenn ihr uns dorthin führt, im Sinne von, also ich merke es jetzt immer mehr, dass man dann immer so denkt, so, ja, wenn die DIS vorbei ist, wenn das vorbei ist, wenn sie fertig ist, wenn das publiziert ist, also man kommt dann doch immer wieder recht stark in dieses Abarbeiten von Zwischenzielen, die natürlich sehr wichtig sind, weil wenn dieses Paper fertig ist, dann habe ich wieder einen normalen Schlafrhythmus, dann bin ich wieder sozial kompatibel mit anderen Menschen, dann bin ich auch wieder vielleicht etwas unumgänglicher. Also das ist schon Sinn, dass es diese Abschnitte auch gibt, aber man kommt dann recht schnell in dieses Wenn-Dann-Denken. Und da versuche ich mich dann immer selbst so ein bisschen anzustupsen und mir zu sagen, es ist ein Prozess und Versuch, verdammt nochmal, wenn es nicht immer geht, aber versuchst zum Teil diesen Prozess auch ein bisschen zu genießen. Vielleicht ist genießen ein doofes Wort in diesem Kontext, aber so ein bisschen auf dieser Dis-Welle zu surfen mit all diesen Ups and Downs, aber eben diesen Prozess auch noch wahrzunehmen und nicht dieses Start-Ziel-Ding.
Fand ich echt wirklich, wirklich gut. Jetzt auch super ein Abschluss, weil ja, das muss man sich auch immer wieder vorhalten, wenn man auch mit Wissenschaftlern spricht, die dann schon weit drüber hinaus sind. Auch wenn im Moment wahrscheinlich jeder geschimpft hat und gewünscht hat, dass dieser PhD oder dieser Doktor endlich vorbei ist, so viele sagen, dass die PhD-Zeit wunderschön war und dass sie das halt, dass es halt irgendwie nie wieder so frei oder so schön war wie vorher. Und ich meine, muss man sich auch mal vorhalten, dass man das mal genießt. Ich finde das komisch, dass ich der bin, der das sagen muss, aber es gibt auch sehr viele schöne Momente und Prozesse, über die man reflektieren kann und sagen kann, ja, das ist jetzt, man muss nicht alles auf eine Ziel zulaufen, sondern kann das auch.
Du machst
machen.
Mir heute nur noch Angst, muss ich
sagen. Das ist eine ganze Typveränderung, Mama. Oder?
Komplett, also, Lisa. Scharf. Entweder du tust ihm sehr gut oder sehr schlecht. Ich weiß es nicht genau.
Das Ding ist halt, die sitzt hinter mir und massiert mir den Rücken. Ihr seht das nicht.
Apropos Didi, möchte mich an dieser Stelle nochmal korrigieren. Ich liebe Didis Dialekt und ich vermisse ihn, wenn ich ihn nicht so lange höre. Aber ich brauche dann immer so ein bisschen eine Warmlaufzeit, bis ich ihn wieder verstehe, wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben.
Didi nickt zustimmend, während er mir die Füße massiert. Ja, also normalerweise würden wir an diesem Punkt natürlich unser Werbesegment schalten, aber ich möchte unseren Gastauftritt nicht durch so eine Lächerlichkeit schmälern. Deswegen nutzen wir, falls du willst, noch die Zeit, um eben etwaige Projekte von dir nochmal zu erwähnen zum Schluss. Wo findet man beispielsweise deinen Podcast, unter was für einem Namen und wo genau?
Ja, auf www.mundartpodcast.at. Das ist die Homepage mit Kapitelmarken. Also hier gibt es einen Webplayer mit Kapitelmarken. Das heißt, man kann in einzelne Segmente reinspringen und sonst überall, wo es Podcasts gibt.
Großartig. Und du schreibst auch noch, richtig?
Genau, ab und an, wenn noch Zeit übrig bleibt, dann für das Wissenschaftsmagazin aus dem Falter Verlag Heureka.
Ja, ich glaube, ich habe dein Gesicht echt schon mal gesehen in so einem Heureka-Magazin. Da dachte ich mir, die kenne ich doch. Genau, super. Also sonst, wenn du sonst noch etwas an unsere Hörer, eine Empfehlung, ein Tipp, einen persönlichen Projekt noch teilen möchtest.
Nein, ich bin jetzt schon sehr gespannt auf die Schätzfrage, denn ich habe tatsächlich auch ein Paper geschrieben über Corona und Sprache.
Oh.
Aber das ist im Begutachtungsverfahren.
Das ist schon auf jeden Fall 100% mehr, wie was wir produziert haben. Aber wir haben, also zur Schätzfragenauflösung. Also könnt ihr euch erinnern, was waren eure Antworten? Wie viele Artikel sind bis dato zum Thema verfasst worden? Laut WHO-Datenbank, wie immer, bitte, ich habe mich da jetzt nicht eine Stunde lang informiert. Don't at me.
Ich weiß noch alle Antworten. 10.000, 15.000, 16.000 und 3.000, 3.500 und 4.000.
Nee, es waren 3.000, 3.500 und 4.000.
Ja, und jetzt die Lösung?
Also ganz knapp daneben bei den Artikeln, die bis jetzt geschrieben worden sind, sind 250.000 Artikel in der WHO-Datenbank.
Was?
Ich hatte keine Filtermöglichkeit nach Peer Review oder sonst was. Aber ja, also und ich schreibe halt noch dazu, natürlich, sie übernehmen keine Haftung für Unvollständigkeit. Also klatschen wir vielleicht nochmal 20% drauf. Und dann vor 2020, zumindest in der WHO-Datenbank, sage und schreibe 90 Artikel.
Was?
Also,
I called out.
Boris, mit deinen 3,5 Artikeln warst du am nächsten dran.
Ich hab gewonnen. Und mich überhaupt gar nicht blamiert bei meiner ersten Chat.
Ja, das war's auch tatsächlich schon. Vielen Dank auch an Lisa, dass sie dabei war. Wir schätzen das sehr, dass du dir viel zu viel Zeit genommen hast. Und ja, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns abonnieren auf allen Podcast-Player. Und bitte, bitte, das würden wir sehr, sehr schätzen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt auf Apple Podcasts, sonst
schickt
wo.
Uns Geld.
Wir haben leider noch kein Subscription-Tier auf dem neuen Podcast-Player, aber eine Bewertung reicht uns schon vollkommen. Und Intro, Outro, Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions. Produziert wird der ganze Spaß von Alexander Staub ums Sofa. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism. Und normalerweise werden wir von großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams unterstützt durch Studio und Equipment. Derzeit machen wir das alles natürlich Covid-Richtlinien konform von zu Hause aus. Und das war's. Dann gute Nacht. Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören.
Hört doch mal dieses Wochenende am Samstag um 14 Uhr, 1. Mai. Nee, was, das ist voll blöd, das kann ich rausschneiden. Die Folge kommt nachher raus. Geil.
Schnitt. Reist in der Zeit.
Ja, zurück. Ja, ja. Well done. Well done.
Lineares Radio zu hören, um über den Podcast zu erfahren, den ihr gerade hört.
Und dafür müsst ihr dann 3 Tage in die Vergangenheit reisen. Ja, genau.
Klasse.
Super. Zurück. Schnitt.